Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Die deutsche Wirtschaft hat weiterhin massive Probleme mit Lieferungen von kritischen Rohstoffen aus China. Und wir schauen auf die Ukraine. Was könnte ein Waffenstillstand, ein Frieden womöglich sogar auch dann für die Rohstoffmärkte bedeuten? Und wir schauen natürlich auf Gold. Das Ganze mit Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst der Deutschen Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Schön, Sie zu sehen.
Ich freue mich auch, Herr Koch. Schön, Sie zu sehen.
Gucken wir vielleicht auf das Thema, das die meiste Hoffnung bringt, ein möglicher Waffenstillstand, vielleicht sogar ein Frieden in der Ukraine. Was würde das dann für die Rohstoffmärkte bedeuten?
Also für die Rohstoffmärkte wäre es aus zwei verschiedenen Gründen ganz interessant. Das heißt interessant, also erstmal aus humanitären Gründen natürlich hoffen wir alle, dass wir erst einen Waffenstillstand, dann auch relativ schnell Friedensverhandlungen und Friedensvertrag sehen werden. Das ist natürlich das Wichtigste. Rohstoffsicht, es sind zwei verschiedene Aspekte, die man dann gegeneinander abwägen muss. Und zum einen war die Ukraine ja vor dem Russland-Ukraine-Krieg ein sehr großer Exporteur von Rohstoffen, sei es Agrarrohstoffe, da war ja das Thema Weizen vor 2-3 Jahren groß in der Presse gewesen und insbesondere auch, was vielleicht nicht mehr so bekannt ist, was Stahl und Industriemetalle anbelangt, also die Ukraine. Ein sehr, sehr starker Produktionsstandort, der auch sehr stark im Export tätig gewesen ist. Das andere ist, der andere Aspekt für die Rohstoffmärkte wird sein, dass natürlich, wenn wir dann hoffentlich tatsächlich einen belastbaren, nachhaltigen Frieden sehen, dass in der Ukraine vieles wieder aufgebaut werden muss. Also dann auch viele Rohstoffe gebraucht werden, um die Ukraine wieder jetzt von der Infrastruktur her, von den Immobilien her wieder in einen Staat zu transformen, der die Ukraine vor dem Krieg gewesen ist. Also wir haben zum einen vielleicht ein höheres Angebot aus der Ukraine, weil die Produktionsanlagen für Rohstoffe wieder anlaufen. Zum anderen haben wir dann aber auch eine höhere Nachfrage gleichzeitig, weil halt die Infrastruktur und die Immobilien wieder hergerichtet werden müssen.
Und kann man sagen, welche Rohstoffe da vielleicht positiv und negativ betroffen wären, nochmal so zusammengefasst?
Ja, das Problem ist ja, oder die Frage ist, also Problem ist nicht, die Frage ist, welcher Effekt dann größer sein wird. Ich vermute mal, dass erstmal die Nachfrage höher sein wird, also gerade nach Industriemetallen, nach Basismetallen, weil man muss ja, ob es nun Stahl ist, ist kein Industriemetall, aber zum Beispiel Kupfer, Aluminium, Nickel, alles diese Sachen braucht man ja, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. Und deswegen denke ich, dass der Effekt größer sein würde, dass das gerade für die Metalle eher preistreibend sein würde, für landwirtschaftliche Güter vielleicht dann eher preisdämpfend, insofern die Ukraine in der Lage ist, ihre Landwirtschaft wieder hochzufahren, auf das Niveau vor des Russland-Ukraine-Krieges. Aber wie gesagt, Metalle eher auf der Nachfrageseite wäre das sehr vorteilhaft, aber auch Schlussbemerkung hierzu natürlich, wünschen wir uns erstmal aus humanitären Gründen vor allen Dingen, dass der Krieg relativ bald enden wird.
Schauen wir auf ein anderes Thema. Die deutsche Wirtschaft hat weiterhin massive Probleme mit Lieferungen von kritischen Rohstoffen aus China. Unternehmen berichten von Problemen in der Produktion, weil kritische Rohstoffe aus China zu spät oder nicht in benötigten Mengen geliefert würden. Wie ist da die Lage aktuell?
Ja, die Lage ist immer noch etwas angespannt bis kritisch. Also kritisch ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber die Lage ist relativ angespannt, weil die chinesische Regierung hat ja Exportkontrollen auf viele gerade seltene Erden, Metalle, Rohstoffe ausgesprochen. Und die Firmen müssen, bevor sie exportieren, also die Produzenten, bevor sie ihre Produkte Richtung Deutschland oder Eurozone exportieren, dann sich Genehmigungen einholen. Und wir haben ja noch den viel größeren Handelskonflikt zwischen USA und China. Und da hat China momentan zumindest Stand heute zugesagt, dass die Lieferungen gerade zum Beispiel seltene Erden in Richtung USA weiterhin oder in normalem Niveau fortgesetzt werden, was dann natürlich bedeuten würde, dass für den Rest der Welt weniger übrig bleibt, wenn halt der Hauptteil gegen USA wandert oder gegen benachbarte asiatische Staaten. Also da haben wir immer noch Anspannungen. Das ist halt die Frage für viele Firmen. Ist das natürlich ein Problem? Die Lagerbestände sind teilweise da, die schrumpfen jetzt natürlich und irgendwann im nächsten Jahr wahrscheinlich spätestens muss man dann schauen, dass man dann doch wieder relativ schnell die Lager wieder aufbauen wird, sofern dies möglich ist.
Kann man denn sagen, dass Deutschland schon langsam ein bisschen unabhängiger wird oder ist das noch in weiter Ferne? Sind wir da abhängig von den Rohstoffen, die von woanders kommen?
Ich glaube, da sind wir leider noch in weiter Ferne. Ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Rohstoffe, gerade jetzt, bleiben wir aber selten in den Erden, sind ein sehr schmutziges Geschäft, auch was den Produktionsprozess anbelangt. Deswegen war man, hat man jahrelang nichts da unternommen, da eine Produktionskette aufzubauen, sondern das Ganze in China belassen. Glaube ich, sind wir noch nicht so richtig weit. Das Thema ist auch so ein bisschen wieder gut, kann auch Sommerloch sein, aus den Medien verschwunden. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns da wirklich große Gedanken drüber machen. Jetzt hat man zum Beispiel in Skandinavien wieder neue Vorkommen gefunden, ob es nun seltene Erden sind. Wir haben wieder Öl vor Norwegen, auch wurde wieder entdeckt, was auch dann über mittlere Sicht als Angebot, zusätzliches Angebot zur Verfügung steht. Erdgas auch in der Nordsee. Also da sind wir tatsächlich, versucht man neue Rohstoffquellen aufzubauen, die sich auch in anderen europäischen Nachbarländern auftun. Aber da, denke ich, muss man nochmal einen Zahn zulegen, um sich wirklich noch ein Stück unabhängiger zu machen.
Gucken wir auf Gold. Das hält sich weiterhin ja sehr stabil auf beinahe Rekordniveau und läuft seit Monaten jetzt seitwärts. Wie könnte es denn da weitergehen?
Ja, seitwärts ist das richtige Wort. Da war jetzt so ein bisschen die Luft raus, die Puste vielleicht. Klar, wir haben einen riesigen Anstieg gesehen. Wir sind ja immer noch, wenn man zum Jahresbeginn zurückblickt, 24%, liegt der Goldpreis knapp 25% über dem Niveau von Jahresbeginn. Das wollen wir also mal gar nicht kleinreden. Momentan, jetzt haben wir seitdem wir die Höchststände bei 3.500 gesehen, den bewegen wir uns so ein bisschen seitwärts zwischen 3.250, 3.450, so rauf und runter, je nachdem. Ich denke mal, wenn die Sommerpause mal jetzt richtig vorbei ist, vielleicht auch saisonale Gründe, da fahren halt auch die Schmuckverarbeiter, Juweliere fahren ihre Produktion zurück im Sommer. Die Notenbanken waren jetzt auch Notenbanker haben mal einen Urlaub verdient. Von der EZB hat man seit Wochen wenig gehört. Also man sieht die Notenbanken auch momentan nicht mehr so stark als Käufer am Markt gewesen, aber das könnte sich jetzt ab September, Oktober dann doch wieder ändern. Wir haben momentan so eine angespannte Lage an den Märkten, so die Geldpolitik ist wieder so ein bisschen in den Vordergrund geraten. Wird die Fed jetzt die Zinsen senken, also die US-Notenbank im September oder nicht? Das ist die große Frage, die sich viele Marktakteure momentan stellen. Und wie geht es dann weiter? Und gleichzeitig sieht man auch, dass in den USA dann auch von Regierungsseiten der Druck auf die Fed zunimmt, was die Märkte nicht so gerne mögen. Also wir haben da so eine Gemengelage, die vielleicht dann im Herbst wieder so Unsicherheit in die Märkte reinbringen könnte. Und davon nicht vergessen, Fed-Gouverneur, der Chef Jerome Powell, nächstes Jahr Ende Mai läuft sein Kontrakt aus. Da wird die US-Regierung sicherlich einen Vertreter reinschicken, der ihren Interessen gewogener zu sein scheinen dürfte als Jerome Powell. Und das könnte bedeuten, dass wir dann mittelfristig dann tatsächlich eine expansivere Geldpolitik in den USA sehen, niedrigere Leitzinsen, weil einfach dann eine neue Mannschaft in der Fed am Wirken ist. Und das würde dem Goldpreis helfen, würde den US-Dollar auch so ein bisschen nebenbei betrachtet Gegenwind ins Gesicht blasen. Also mittelfristig sind die Aussichten für den Goldpreis immer noch gut. Und ich denke, wir haben dann tatsächlich jetzt im vierten Quartal oder spät 2026 auch durchaus weiteres Aufwärtspotenzial zu erwarten.
Ja, ich glaube, viele fragen sich, ob denn jetzt wirklich dann noch der Zeitpunkt ist, Gold zu kaufen. Und wenn ja, ja auch immer die Frage physisch oder vielleicht lieber als ETF, ETC.
Ja, ich denke schon. Wenn man alle Argumente pro und contra abwägt, denke ich, spricht immer noch mehr dafür, dass der Goldpreis jetzt zumindest in den Aufsicht von mittlerer bis längere Sicht durchaus auch weiter zulegen kann. Ist natürlich psychologisch immer schwierig. Wir sind nicht so weit weg vom Allzeithoch, aber auch wenn man zum Beispiel Aktientitel betrachtet, die dann Allzeithoch machen und dann sagt, man ist zu teuer, ich warte auf den Rücksetzer und dann kommt der Rücksetzer niemals. Das ist dann natürlich auch noch unangenehmer. Also wenn jemand der Meinung ist oder sich der Meinung anschließt, dass wir mittelfristig die Unsicherheiten, geopolitische Unsicherheiten werden nicht verschwinden, die Zollhandelspolitik der USA weiterhin momentan jetzt so ein bisschen schwierig, gerade mit vielen Ländern, Schweiz zum Beispiel, Nachbarland 39% Zölle, in China ist immer noch nicht in trockenen Tüchern der Handelsvertrag. Diese Unsicherheiten werden wahrscheinlich auf kurze bis mittlere Sicht nicht abnehmen. Und das bedeutet, dass auch dann der Goldpreis wieder als sicher oder Gold als sicherer Hafen wieder gefragt werden könnte. Und deswegen würde ich sagen, für Anleger, ja, wer so dieser Meinung sich anschließen würde, der kann auch jetzt noch in Gold einsteigen, wenn eben der aktuelle Kurs so hoch ist. Das hört man von vielen auch in der Schmuckindustrie momentan Gold sehr verhaltene Nachfrage, weil der Preis einfach so stark angestiegen ist, dann muss man nicht mit 100% dessen, was man investieren will, reingehen, sondern könnte mit einem kleineren Anteil erstmal starten und dann schauen, wie sich der Preis entwickelt. Und ich persönlich würde jedem einen Gold-EDC oder ETF empfehlen, weil einfach das am praktischen ist. Man gibt den Auftrag, Gold wird gelagert, man muss sich nicht selbst um die Lagerung kümmern, man hat sehr enge Geldbriefspannen, kann es börsendeckig kaufen und verkaufen. Also für mich ein Produkt, was ich jedem Anleger nahelegen würde, der sich gerne in den Goldmarkt investieren möchte.
Und welche Rohstoffe haben Sie sonst noch so im Blick?
Also ganz spannend auf alle Fälle sind Platin momentan. Platin hat jetzt ein 10-Jahres-Hoch gemacht, $1,484. Die Unze ist seit Jahresbeginn etwa 50% angestiegen, also noch mehr als Gold. Und das liegt daran, dass einfach Platin hat sich 2-3 Jahre lang seitwärts bewegt. Keiner hat mehr damit gerechnet, dass diese Handelsspanne wirklich bricht und auf einmal kommen Käufe. Der Markt war falsch positioniert, hat damit gerechnet, dass wir weiter in der Handelsspanne bleiben und auf einmal kam dann die Bewegung, die sich selbst verstärkt hat. Da kommen dann so Trendfolgemodelle. Also man schaut, wie die Investoren schauen, in welche Richtung bildet sich ein Trend aus und dann springt man auf den fahrenden Zug drauf auf. Und was ein großes Problem bei Platin war, dass der physische Markt in Europa sehr ausgetrocknet gewesen ist. In Zürich und London war nicht mehr genug Material da. Wenn man sich Platin für einen Monat leihen musste, dann war der Leihzins 36% per annum gewesen. Das ist etwas, was wir im Markt noch niemals gesehen hatten zuvor. Also das zeigt eine sehr starke physische Knappheit. Der Zinssatz ist jetzt so Richtung 10% zurückgekommen, aber der Markt ist immer noch recht knapp. Bedeutet es, Platin, vielleicht haben wir jetzt sicherlich haben wir den größten Teil der Rallye jetzt schon gesehen, aber momentan scheint da immer noch Nachfrage da zu sein. Und vielleicht ganz zum Abschluss, was ich am Anfang vergessen habe bei Russland, Ukraine, damit kann ich die Schleife nochmal zurückdrehen, ist natürlich, dass sehr starke Auswirkungen auf den Öl- und Gaspreis haben könnte. Denn wir haben das jetzt gerade gesehen in den letzten Tagen, wenn sobald Hoffnungen da waren, dass wir einen Waffenstillstand oder einen Friedensvertrag sogar sehen werden, sind die Öl- und Gaspreise zurückgekommen. Die Erdgaspreise auf ein Einjahrestief an der holländischen Börse TTF gefallen, weil einige Anleger darauf gesetzt hatten, dass vielleicht dann auch die Sanktionen gelockert werden könnten gegenüber Russland, was jetzt die Energierohstoffe anbelangt. Jetzt sind die Erwartungen wieder so ein bisschen rausgepreist und man sieht sofort, steigen Öl- und Erdgaspreise wieder an. Also das sind dann auch gerade Energierohstoffe, sind Rohstoffe, die jetzt sehr stark abhängig davon wären, ob tatsächlich belastbare Waffenstillstandsabkommen oder Friedensverträge geschlossen werden können.
Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Dankeschön für Ihre Erläuterungen beim Rohstofftalk wieder in diesem Monat.
Sehr gerne, bis nächsten Monat wieder.
Danke Ihnen und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.